Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 13.
Mobbing ist an Schulen ein alltägliches Phänomen. Die PISA-Studie von 2017 zeigte, dass in Deutschland fast 16% der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler regelmäßig Opfer von teils massiver körperlicher oder seelischer Gewalt durch Mitschülerinnen und Mitschüler werden. 9,2% beklagen, immer wieder Ziel von Spott und Lästereien zu sein. 2,3% gaben an, in der Schule herumgeschubst und geschlagen zu werden. In vielen Fällen werden Formen von Mobbing übersehen oder Lehrkräfte wissen nicht, wie sie mit dem Auftreten umgehen sollen. Aber was genau ist Mobbing? Wie lässt es sich von normalen alltäglichen Konflikten abgrenzen? Welche Ursachen hat es? Wie erkennt man als Lehrerin oder Lehrer, wenn Mobbing auftritt? Und welche Interventionsansätze sind wirksam? Darüber sprechen wir mit Frau Professor Mechthild Schäfer. Frau Schäfer forscht und lehrt als außerplanmäßige Professorin am Department Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziale Beziehungen im Kindes- und Jugendalter, Aggression und Mobbing im Kontext Schule.
Herzlich willkommen, Frau Professor Mechthild Schäfer. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Ja, guten Morgen und gerne doch.
Vor 11 Jahren haben Sie einen Artikel über Mobbing mit dem Titel »Jeder kennt's und keiner weiß Bescheid« publiziert. Hat sich daran schon etwas geändert?
Jetzt führen Sie mich gleich ein bisschen in eine Falle. Nein und ja zugleich, würde ich sagen. Also ich glaube, dass es eine ganze Menge Wissen über Mobbing gibt, vor allem eine ganze Menge Interesse. Es ist vielleicht noch nicht ganz so verbreitet, wie man es sich wünschen würde aus der Perspektive der Kinder, die es erwischt.
Dann sollten wir vielleicht erstmal klären, was unter Mobbing überhaupt zu verstehen ist. Teilweise taucht ja auch der Begriff Bullying auf. Und teilweise werden beide Begriffe sicherlich auch inflationär gebraucht.
Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich sowas wie eine babylonische Sprachverwirrung, was Mobbing angeht. Also zunächst dieses Mobbing-Bullying kann man sehr leicht aufklären. Und ich finde, das sollte man tatsächlich auch ein bisschen, da sollte man sich um Klarheit bemühen und nicht versuchen, jetzt bei Bullying zu sagen, das ist mehr Körperliches oder Mobbing ist mehr Psychisches. Ich glaube, das ist ziemlicher Quatsch. Eigentlich, Bullying kommt aus dem englischen Sprachraum und ist basiert eigentlich auf den Stärkeren, also den Bullies, die beim Eishockey dann auch mit großer Ausrüstung sozusagen Stärke demonstrieren. Aber wie gesagt, einfach nur englischer Sprachraum. Und Mobbing kommt aus dem skandinavischen Sprachraum und fokussiert schon seit langer Zeit eher auf den Gruppenansatz. Die Forschung macht aber trotzdem ist tatsächlich international. Das heißt, mit den Definitionen. Und die Definition würde einfach sagen, es gibt in der Klasse jemanden, der hat eine Agenda, nämlich cool sein, was eigentlich dann auch wieder völlig normales Verhalten zunächst mal ist. Und schafft es, die Gruppe so auf seine Seite zu ziehen oder so zu manipulieren, dass es tatsächlich gelingt, dass er Status, Aufmerksamkeit oder sie natürlich gewinnt. Und ein Kind ist ganz einfach der Leidtragende. Und das ist so ein bisschen falsche Zeit, falscher Ort. Das heißt, alles, was wir versuchen an Gründen zu finden, ist sehr menschlich, weil wir immer irgendwie im Sinne von Kausalität und an irgendwas muss es doch liegen. Nein, es gibt relativ gute Evidenz dafür, dass man sagen kann, also ein Kind, was in einer Klasse gemobbt wird, würde vielleicht in einer anderen Klasse ein völlig normales Schulleben genießen. Das ist wirklich Pech und hat nichts mit dem Kind zu tun. Jetzt würden mir wahrscheinlich einige gerne widersprechen und sagen, ja, aber die benimmt sich doch die ganze Zeit so komisch. Das ist egal, dass sich Kinder komisch benehmen, übrigens auch Erwachsene, gehört zum ganz normalen Repertoire, würde ich sagen, unseres Ausdrucks. Und manche kommen auch in der Gruppe nicht so gut klar. Das kann auch dazu führen, da würde die Entwicklungspsychologie sagen, das führt zu sozialer Ablehnung. Das hat aber mit Mobbing ganz wenig zu tun. Das heißt, dass sich eine ganze Klasse tatsächlich irgendwann gegen ein Kind verschwört. Das ist Mobbing und das kann man sich nicht verdienen. So doof kann sich kein Mensch anstellen. Und wie gesagt, die Perspektive ist einfach die falsche. Vom Opfer aus Mobbing zu verstehen, ist falsch. Das heißt, es muss von der Agenda des Täters her verstanden werden, der es schafft, die Klasse auf seine Seite zu ziehen.
Ja, man muss Mobbing wohl auch von normalen Konflikten abgrenzen, wo einfach zwei Personen aneinander geraten. Mobbing ist ja im Gegensatz dazu immer funktionales Verhalten, richtig?
Ganz richtig, ganz genau. Das heißt, es geht nicht um einen Konflikt. Es kann natürlich sowas aus einem Konflikt entstehen. Aber wie gesagt, auch dann ist es eine komplett andere Qualität. Ein Konflikt, das sind wenige oder ein oder zwei, die Schwierigkeiten miteinander haben und die nicht lösen können. Das ist eine komplett andere Baustelle, als wenn, wie gesagt, letztlich sogar die Klasse zum, sagen wir mal in Anführungszeichen, Täter wird, weil sie nicht unterstützt, weil sie daneben steht und nichts tut oder weil einige sogar mitmachen.
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann muss man davon ausgehen, dass die Erscheinungsformen von Mobbing sehr heterogen sind. Wie können denn Lehrpersonen Mobbing dann überhaupt erkennen?
Ganz einfach, fragen Sie die Schüler. Die wissen es haargenau. Es frappiert mich wirklich, ich glaube, nach 25 Jahren Mobbingforschung immer wieder, wenn wir in die Klassen kommen und wirklich so im Rahmen von was der Geier, Interviews, Aufzeichnungen oder sonst was. Und die Schüler können so glasklar beschreiben, ob in ihrer Klasse Mobbing stattfindet. Sie können es erklären und mitunter können sie sogar einen Teil der Mechanismen einem erklären, wo ich immer denke, ey Bursche oder ey Mädel, so gut haben wir das in der Forschung oder andersrum, dafür haben wir in der Forschung ziemlich lange Zeit gebraucht, um es so glasklar zu erklären. Also Schülerfragen ist ein absolut guter Indikator, die wissen es. Hat auch damit zu tun, dass sie natürlich jeden Tag in der Woche es erleben.
Ja, und nicht nur das Erleben ist unterschiedlich, auch bei den Erscheinungsformen spricht man ja immer wieder von Geschlechterunterschieden.
Also die eine Aussage, dass es Geschlechterunterschiede gibt, nein, es gibt zumindest keine eindeutige Evidenz dafür. Also das findet unter Jungen oder unter Mädchen statt. Es ist wohl so, wobei dafür gibt es, glaube ich, keine Studie, das ist wirklich mehr so Beobachtung, dass es erst unter Jungen und erst unter Mädchen startet. Da könnte man jetzt auch wieder die Ableitung aus der Entwicklungspsychologie nehmen, dass auch wenn in der Pubertät natürlich das geschlechtliche Interesse so wechselseitig deutlich ansteigt, dass so Gruppensachen und auch sich mögen und sich nicht mögen, vor allen Dingen immer innerhalb des einen Geschlechts zumindest vorrangig stattfindet. Aber in dem Moment, man könnte sogar sagen, wenn es auf die ganze Klasse übergreift, also wenn irgendwie so ein Zickenkrieg unter Mädchen vielleicht gestartet ist und in dem Moment, wo die Jungen plötzlich mitmachen, dann spricht man klar von Mobbing und umgekehrt genauso.
Da muss ich jetzt trotzdem nochmal kurz nachhaken. Ich habe schon sehr oft gelesen, dass bei Mädchen eher relationale Formen von Mobbing, also das Ausgrenzen, Lästern und so weiter, auftreten und bei Jungen eher direkte und körperliche Formen. Ist diese Unterscheidung dann gar nicht haltbar?
Die ist gar nicht so haltbar. Das würde man jetzt noch sagen, solange die Kinder noch ein bisschen jünger sind. Aber also ich bin eine junge Mutter. Auch Jungen begreifen irgendwann, dass man mit körperlicher Art von Aggression nicht wirklich weiterkommt, das bringt einfach immer nur Ärger ein. Das heißt, man kann eigentlich sagen, und natürlich würde man auch sagen, was auch immer ein bisschen zu der Idee führt, vielleicht ist mehr Mobbing in Hauptschulen oder in Mittelschulen als im Gymnasium. Das stimmt alles so nicht. Das heißt, die Formen ändern sich und die vielleicht im einen Schultyp schneller als im anderen. Aber die Prävalenzen sind zwischen Schultypen nicht unterschiedlich. Und dieses körperlich und relational oder eben Beziehungsaggression, das hat man spätestens in der 8. Klasse, hat man das auch schön gleich verteilt.
Sie schreiben, dass eine Einteilung von Schülerinnen und Schülern nur in Täter und Opfer nicht ausreicht. Deshalb würde mich interessieren, welche Rollen gibt es in Schulklassen, wenn Mobbing auftritt? Und kann man sagen, wie hoch die Anteile der Schülerinnen und Schüler an den jeweiligen Rollen sind?
Kann man. Also die Einteilung in Opfer und Täter kommt eigentlich so ein bisschen aus der Historie der Mobbingforschung. Und Dan Olweus ist, glaube ich, auch klinischer Psychologe, ich muss jetzt sagen gewesen, weil er leider im letzten Jahr gestorben ist. Und das war halt das, was man am besten sehen kann. Also hat man da angefangen, erstmal zu gucken, was ist mit den Tätern, was ist mit den Opfern. Aber Olweus hat schon 95 in diesem Buch, wie heißt es denn, Gewalt in der Schule. Er hat ja schon gesagt, es ist ein Gruppenphänomen. Das heißt, aber das ist so ein bisschen wie ein Fluch, diese Täter-Opfer-Unterscheidung, weil natürlich ganz viele immer noch auch Intervention und Prävention von der Idee aufziehen, liebe Kinder, ihr müsst doch Verständnis für das Opfer haben und deshalb müssen wir was ändern. Und auch das ist einfach ein schwieriger Ansatz, weil er nicht wirklich zum Erfolg führen kann, weil die meisten Schüler tatsächlich Mitgefühl haben. Das nur in der Klasse nicht so zeichnen, das werden wir sicher gleich nochmal drauf kommen, das ist dann die Frage der Gruppendynamik. Es gibt Rollen in der Klasse und zwar kann man, und das wirklich international über viele Studien auch bestätigt, man kann ungefähr sagen, 30% gehören eher zur Probuli-Gruppe, das ist eben zum einen so Pi mal Daumen 10% Täter, 10% Assistenten, das sind die, die, sagen wir mal, aggressionsaffin sind, das heißt, etwas flapsig ausgedrückt, die jeden Scheiß immer mitmachen und denken, okay, wenn irgendwo was los ist, muss ich drin sein. Und dann gibt es noch die Verstärker, das sind die, die sich nicht die Hände dreckig machen, aber die durch Beifall und vielleicht sogar durch Anstacheln sich eindeutig auch auf die Seite der Probulis schlagen, auch ein positives Verhältnis zur Aggression haben, aber selten also durch direkte Aktionen auffallen. Es gibt eine Studie unter Erwachsenen aus dem Bankenbereich, das war, glaube ich, infolge der Bankenkrise. Und da hat man diese Leute, die man als Verstärker identifizieren konnte, gefragt, warum. Und die haben gesagt, wenn die Regeln hier so sind, dann will ich zu den Gewinnern gehören. Die haben nicht gesagt, dann will ich nicht zu den Verlierern gehören. Das heißt, die passen sich sozusagen positiv den Normen an und profitieren. Die Verstärker sind auch die erste Gruppe, von der man sagen würde, also wenn mal ein Täter ausfällt, sei es aus fehlgeleiteter Intervention, dass man den Täter aus der Klasse nimmt, dann würde ein Täter eher aus der Verstärkergruppe kommen, niemals aus der Assistentengruppe, weil die haben keine Führungsfähigkeiten. Dann haben wir ungefähr 25-30% an Kindern, die würden wir als Verteidiger bezeichnen. Das sind die, die einfach intuitiv was sehen und reingehen. Also das ist dieses klassische Verhalten einer älteren Dame, fällt der Schirm hin und jemand bückt sich und greift und gibt ihn ihr wieder. Also so ein helfendes, unterstützendes Verhalten im sozialen Raum, prosoziales Verhalten. Und dann haben wir ungefähr 30% Außenstehende und die sind eine ganz schwierige Gruppe, die Kästner ja eigentlich schon ganz gut am Wickel hatte, einfach aus historischer Begründung, an dem Missgeschick oder wie auch immer, an dem, was an Negativen passiert, sind nicht nur die schuld, die es machen, sondern auch die, die nichts dagegen tun. Und die Außenstehenden denken wohl häufig, wenn ich nichts tue, bin ich aus der Schusslinie. Das lässt sich aber nicht bestätigen, weil eine Täterlogik oder die Logik von Aggression ist, Aggression, die nicht gestoppt wird oder gegen die nichts gesagt wird oder die, wie gesagt, ignoriert wird, wird von Menschen mit aggressiven Verhaltensmustern als Bestätigung verstanden. Das hat man schon vor 100 Jahren in der Aggressionsforschung experimentell beweisen können.
Ja.
Und außerdem könnte man, was die Außenstehenden angeht, auch noch sagen, das ist sowas, was wir gerade forschungstechnisch am Wickel haben. Auch die sind keine homogene Gruppe. Das heißt, da gibt es einmal die, von denen die Schüler sagen, ja, die tun nichts, wenn jemand schikaniert wird, die wohl eher wirklich auch näher am Geschehen stehen. Und dann gibt es aber auch noch einen Teil in der Klasse, die sich schon so ein bisschen abgekapselt haben im Sinne von, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die also sich generell nicht einschalten, wenn irgendwas in der Klasse ist. Und das ist so ein bisschen die Basis, wo man für Intervention und Prävention tatsächlich noch viel mehr Wissen bräuchte, um diese 30% einfach zu aktivieren oder zumindest so weit auf die Seite zu ziehen, dass für die Klasse und auch für das Opfer sichtbar ist. Es ist da nicht eine Mehrheit gegen mich, sondern die, die eigentlich was gegen Mobbing haben, ja, stehen vielleicht nicht auf meiner Seite, aber werden zumindest sichtbar. Das ist das klassische Mitläuferproblem. Das hatten wir ja durchaus schon häufiger in unserer Geschichte.
Damit sind wir schon mitten in der Gruppendynamik. Es zeigt sich ja, dass viele Schülerinnen und Schüler ihrer Überzeugung nach Mobbing ablehnen, sich dann aber auf der Verhaltensebene am Mobbing beteiligen. Wie kann man sowas erklären?
Das kann man erklären, und zwar, weil es wirklich zwei gegenläufige Entwicklungsaufgaben sind. Auf der einen Seite sind die Schüler, wenn sie in diese, ja, in die Pubertät kommen, dann wird ja Entwicklung, wird ja Autonomie und Selbst Selbstbewusstsein, ist kein psychologisches Wort, Selbstkonzept stärken wird ja zur Entwicklungsaufgabe. Also ich werde eine eigenständige Person auch innerhalb eines Kontexts. Viele Eltern können davon ein Lied singen, wenn also ihre Kinder dann anfangen, Autonomiestreben zu zeigen. Die andere Entwicklungsaufgabe, weil wir soziale Wesen sind, und das ist ja auch was uns wahrscheinlich das Überleben irgendwie als Spezies gesichert hat, ist es eine unserer Entwicklungsaufgaben, uns sozial anzupassen. Schwieriges Wort, weil anpassen bei uns immer so ein negatives Geschmäckle hat. Aber das bedeutet eigentlich nur, sich in einer Gruppe so zu verhalten, dass man dort gut zurechtkommt. Und dieses Anpassungsbemühen oder dieses in der Gruppe zurechtkommen bedeutet natürlich auch, weil da kickt noch die Sozialpsychologie rein, dass wir doch mitunter auch ein starkes Konformitätsstreben zeigen auf Deutsch, dass wir in vielen Situationen uns verhalten, statt zu handeln. Das heißt, wenn wir in der Gruppe sind, gucken wir oft auch, was machen denn die anderen gerade und nehmen auch da unsere Begründung für das eigene Verhalten her, sodass es passieren kann, dass in einer Klasse jemand beim Mobbing jetzt vielleicht nicht mitmacht, aber zumindest nicht klar etwas dagegen macht, mit der Begründung, die anderen machen ja auch nichts, wird schon nicht so schlimm sein oder die anderen könnten was tun, also Verantwortungsdiffusion, dann muss ich auch nichts tun. Und dadurch entsteht sozusagen wie ein Tornado. Das heißt, alle sind irgendwie beteiligt, wenn man die Schüler nach der Schule zum Beispiel, also sobald sie in einem anderen Kontext fragen würde, was hältst du von Mobbing? Da habe ich inklusive von meinen eigenen Söhnen wirklich schon ganz klare Aussagen. Oh, wie asi ist das denn? Oder wie kann man denn nur? Was ist das für eine Schule? Obwohl die in ihrer Klasse auch ganz normale Schüler waren und mitunter sicher sogar auch ein bisschen mitgemacht haben.
Ja, ich denke, eine sehr häufige Fehlvorstellung ist wohl auch die des tumpen und empathielosen Bullies. In Wirklichkeit verfügen Täter in der Regel über eine überdurchschnittliche Theory of Mind. Könnten Sie erläutern, was damit gemeint ist?
Ja, Theory of Mind, das ist dieses, ich weiß, was du denkst, was ich denke. Das heißt also ein Wissen und eine Einschätzung über die Positionierung und auch über das Denken der anderen. Wobei das mit der Theory of Mind, da gibt es, also ich würde jetzt mal ehrlicherweise sagen, da gibt es ja unterschiedliche Befunde. Also in der Grundschule konnten wir zeigen, dass in der dritten und vierten Klasse, und das ist auch der Zeitpunkt, wo Kinder überhaupt erst eine Repräsentation von Gruppe langsam entwickeln, also aus dem dyadischen 1:1 heraus wirklich Gruppe. Also wenn ich das mache, wird der das denken und der das machen und dann kommt es vielleicht so und so an. Das wird so ab dem Alter von 8 überhaupt erst entwickelt. Und in der dritten, vierten Klasse konnten wir zeigen, dass die Kinder, die dann Täter waren, eine gute Theory of Mind haben. Jetzt hat die Theory of Mind Forschung ein generelles Problem mit der Erhebung, weil die Theory of Mind entwickelt sich automatisch und die Instrumente ins Jugendalter hinein werden nicht wirklich besser. Also das ist einfach ein messtechnisches Problem irgendwo auch. Was man aber wohl relativ gut sagen kann, da kommt jetzt die Aggressionsforschung wieder rein, dass Täter zumindest zu 40% B-Strategen sind. Und dafür braucht man eine gute Theory of Mind. Das sind nämlich die, die ganz genau wissen, wann sie sich prosozial oder proaktiv verhalten müssen und wann sie sozusagen sich koersiv, zwingend verhalten können. Das heißt, viele Lehrer denken möglicherweise, ein Kind, was sich mir gegenüber sozial kompetent verhält, ist deshalb nicht aggressiv. Und das konnte Patricia Hawley deutlich zeigen. Nein, das ist nicht so. Das heißt, die sind kompetent gegenüber den Lehrern, haben auch den Überblick und auf dem Schulhof bewegen sie sich und handeln sie so, dass den Schülern das Grausen im Gesicht steht. Also die beherrschen beide Strategien gleichermaßen. Und das ist, wie gesagt, der indirekte Beweis wieder, dass auch im Jugendalter diese Theory of Mind offensichtlich eine gute ist. Und die braucht man auch, um zu täuschen oder um zu manipulieren.
In dem Fall spricht man dann, glaube ich, von den sogenannten Machiavellisten.
Ganz genau. Das ist so das klassische Verhaltensmuster von Niccolò Machiavelli. Mit den einen komme ich gut klar, unter anderem natürlich auch in der eigenen Gruppe, also unter den Pro-Bullies muss ich ja entweder so ein bisschen divide et impera oder auch leicht mafiöse Strukturen, das heißt benutzen, dass die Sorge, nicht mehr dazu zu gehören, ein Trigger ist, um mitzumachen, und auf der anderen Seite einfach der Stolz. Ich darf jetzt also auch im Italienischen, würde man sagen, die schwarze Sonnenbrille tragen, auch wenn ich möglicherweise hinten im Auto jemanden habe, der also schon Betonstiefelchen hat.
Da muss ich jetzt nochmal auf das zurückkommen, was Sie am Anfang zur Erkennung gesagt haben. Es ist ja dann auch genau deswegen so wichtig, die Schülerinnen und Schüler zu fragen, was in der Klasse los ist, weil die Erkennung auch deswegen sehr schwierig ist, dass die Täter sich so extrem strategisch verhalten.
Ja und nein. Also zum einen ist immer wieder die Erfahrung, Lehrer, die es sehen wollen, sehen es. Und die sind auch richtig gut. Also es gibt ja etliche Studien, wo man die Einschätzung von Schülern und Lehrern gegeneinander gestellt hat, und das ist echt zum Weinen. Also das geht katastrophal weit auseinander. Wir haben aber vor Jahren schon mal eine Magisterarbeit betreut, und da kam raus, die Lehrer, die wirklich auch sich mit den Instrumenten auseinandergesetzt haben, die waren großartig. Und die Lehrer, die zum Beispiel kaum was angekreuzt haben, was die Verhaltensweisen ihrer Schüler angeht, die haben wirklich gar nichts gesehen. Also es gibt einen Anteil, der kann es sehen, auf Deutsch, wer will, der kann, und wer gerne, wie kann man das sagen, sich vielleicht auf dieses, ich bin Fachlehrer und es gibt auch noch so viel anderes, was ich zu tun habe, der lässt sich möglicherweise leicht und gern täuschen. So. Aber die Schüler würden es wissen. Also wie gesagt, Schülerfragen ist einfach die Methode der Wahl. Die haben absolute Klarheit darüber. Und wenn es nicht um Petzen geht, sondern tatsächlich darum, ey Leute, hier in der Klasse läuft was ganz brutal schief und wir müssen jetzt mal einfach gucken, dass hier alle in der Klasse auf Deutsch überleben können, dann kann man von den Schülern sehr viel lernen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es bei der Erkennung von Mobbing weniger um diagnostische Kompetenz als mehr um Haltung.
Das würde ich ganz sicher sagen. Ich glaube, diagnostische Kompetenz ist da, nee, es ist eine Haltungsfrage, eindeutig und fast nur.
Ganz anderer Punkt, wenn wir im 21. Jahrhundert über Mobbing sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Formen, die im digitalen Raum stattfinden. Unterscheidet sich das, was wir gemeinhin als Cybermobbing oder Cyberbullying bezeichnen, von konventionellem Mobbing lediglich durch das Medium, oder gibt es da auch andere Unterschiede?
Sie haben die Antwort gerade schon gegeben. Es entscheidet sich nur durch das Medium. Wir hatten einen relativ großen Datensatz vor ein paar Jahren erhoben und hatten mehr aus Zufall oder nicht ganz aus Zufall eben auch zwei Fragen zum Cybermobbing mit reingenommen. Und das sind Peer Reports. Also wir haben die Mitschüler befragt. Das ist also eine sehr valide und robuste Art, Daten zu erheben, und haben die jetzt mal reanalysiert vor einem halben Jahr. Und wir kriegen das raus, was Olvius 2010 schon mit Selbstberichten auch angedeutet hat. Es ist eine 80% Überschneidung. Das heißt, Cybermobbing ist einfach nur eine neue Spielart. Mhm. Aber wenn man es zum Beispiel dann vergleicht mit den sozialen Maßen, also wie viel Anerkennung und wie viel Sympathie und so weiter bekommt man eigentlich, dann sieht man, dass also ein guter Mobber oder eine gute Mobberin, die Cybermobbing nicht in ihr Portfolio integrieren, schlechter dastehen als die, die nur mit den traditionellen Formen arbeiten. Also man muss sozusagen up to date sein, was die Mobbingformen angeht. Auf der anderen Seite, auf der Opferseite, dass die Kinder, die nur im Netz gemobbt werden, und das sind extrem wenige, dass die, was die sozialen Maße angeht, eigentlich die haben genauso viele Freundschaften und sind genauso beliebt. Die Interpretation ist eigentlich, nur Cybermobbing ist ein bisschen hochgejubelt, gibt es ganz, ganz selten, sondern es braucht immer den sozialen Raum, in dem es wahrscheinlich auch startet und in dem aber auch der Status dann gewonnen wird. Und die Erklärung ist relativ einfach. Kinder und Jugendliche nehmen oder beginnen ihr soziales Netzwerk ja ganz häufig in der Schule. Also da startet es zumindest, aber für viele Jahre ist es dann auch immer noch so der Bodensatz der sozialen Beziehungen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, sowas nur im Netz zu machen. Man muss sozusagen die Realität mit einbeziehen, oder andersrum, aus der Realität entwickeln sich dann auch die Cyberformen.
Aber geht Cybermobbing nicht auch einfach zeitlich über den normalen Rahmen von konventionellem Mobbing hinaus? Ist es nicht relevant, dass Schülerinnen und Schüler auch nach der Schule, auch am Abend, noch damit zu kämpfen haben?
Das würde man jetzt eher sagen, also das passiert auch während der Schulzeit. Das ist tatsächlich ein Punkt, weshalb auch viele erklären, dass Cybermobbing sehr schnell hochzieht auf Deutsch. Das ist 24 Stunden und auch wenn man seinen Computer oder sein Smartphone nicht anhat, weiß man, es geht weiter. Aber wie gesagt, auch da ist die sinnvollste Erklärung, es immer im Zusammenhang mit einem Pendant in der Realität zu betrachten, wenn es um die Verletzungen geht oder wenn es vor allen Dingen um das Anhaltende geht. Also Cybermobbing ohne ein soziales Pendant macht ganz, ganz wenig Sinn. Aber es ist richtig, die Intensität, wenn es sozusagen den ganzen Tag sozusagen geht und dann auch noch am Abend und wenn natürlich dann auch einige, ja sagen wir mal, kognitive Lowflyer sich leicht anstecken lassen im Sinne von, okay, da wird jetzt die Sprache verändert, ja. Man wird so ein bisschen hemmungsloser. Das ist ja was im Netz noch viel weniger gestraft wird und wo möglicherweise auch unsere eigenen Maßstäbe dann so ein bisschen versagen, nach dem Motto, ein bisschen geht immer noch, wo man hinterher denkt, oh Gott, das habe ich jetzt nicht geschrieben, ja. Das kann natürlich beim Opfer wirklich auch noch zu einer größeren Intensität und Irrenbelastung einfach führen. Ja, das ist richtig.
Ich würde jetzt gerne noch auf die Interventionen zu sprechen kommen. Eines der am häufigsten eingesetzten Verfahren ist sicherlich der sogenannte No-Blame-Approach. Bei diesem wird ohne Schuldzuweisungen versucht, eine Unterstützergruppe für das Opfer zu bilden und dieser Unterstützergruppe gehört dann auch die Täterin oder der Täter an. Welche Forschungsbefunde gibt es zur Wirksamkeit dieses Ansatzes?
Ja, da werde ich mich jetzt vermutlich ganz unbeliebt machen. Es gibt nach wie vor keine wirklich valide Studie zum No-Blame-Approach. No-Blame ist offensichtlich der einzige Ansatz, zu dem es ein Handbuch gibt. Von daher ist es sehr verständlich, dass viele Lehrer dieses nutzen. Eigentlich diskutiert man, und das ist eher auf der Basis von Olveus und Kiva, auch die beiden Programme sind ja bekannt, dass man sagt, Mobbing ist ein strukturelles Problem und muss tatsächlich auch strukturell und systemisch angegangen werden. Und möglicherweise ist es ein guter Ansatz zu sagen, die Klasse hat das Problem. Das heißt, der Lehrer muss, und zwar nicht der Schulpsychologe, sondern tatsächlich der Lehrer, also der Silbernacken in der Klasse, muss in eine Moderatorenrolle rutschen. Das heißt, man macht sich zunutze, dass die Klasse als Einheit ganz genau Bescheid weiß und versucht sie, das nennt man starke Situationen, das heißt, wo man die automatischen Reaktionen mit einem Hallo, wach mal kurz raus dem Topler, hier ist was geschehen jetzt gerade und was ist passiert? Und dann die Schüler im Kreis in der Diskussion moderiert. Das heißt, dass die 60% in der Klasse, die eigentlich gegen Mobbing sind, tatsächlich den Mund aufmachen und sichtbar werden. Das ist im Augenblick das Verfahren, was auf Basis der Evidenz wohl die größten Erfolge hat.
So wie Sie Mobbing vorher als Gruppenphänomen beschrieben haben, scheint es natürlich auch die logische Konsequenz.
Wir sind mit diesem Ansatz der strukturellen Veränderung, der tatsächlich in der Diskussion sogar im Bayerischen Landtag bei den Leuten, wo man vermuten würde, die sind eher für klares Durchgreifen, tatsächlich so ein bisschen Aufhorchen bewirkt hat, nach dem Motto, wenn die Forschung sagt, dass dieses Phänomen ein gruppendynamisches ist und wenn es tatsächlich jemand gibt, der eine Agenda hat und das Opfer einfach nur der Leidtragende ist, dann ist es ja mehr als logisch zu sagen, wir brauchen tatsächlich erstens eine strukturelle und zweitens eben einen systemischen Ansatz, der aus denen schöpft, die eigentlich dagegen sind. Aber der Lehrer in der Moderatorenrolle, das ist eigentlich machbar und ist auch eigentlich, glaube ich, unsere Idee von guter Pädagogik, aber ist natürlich im Schulalltag keine wirklich, ja, intuitiv leichte, kein leichter Ansatz, weil ja Lehrer zugleich auch immer denken, ich bin derjenige, der eigentlich den Überblick hat und den Schülern sozusagen erklären kann, wie die Dinge gehen. Und ein Phänomen, wo man sagen würde, hier wissen die Schüler viel besser Bescheid als ihr und nutzt das doch bitte, ist schwierig. Aber ist machbar.
Das nehme ich gerne als Schlusswort, denn wir sind leider schon am Ende angelangt. Frau Professor Schäfer, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Ja, gerne, war mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen. Tschüss.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.